Auto, Motor und Sport erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu Auto, Motor und Sport erklärt. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Gebrauchtwagen auseinandersetzen. Und wenn ihr schon in den letzten Tagen, Wochen, Monaten einen Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt geworfen habt, werdet ihr feststellen, das ist alles gar nicht mehr so rosig, wie es vielleicht mal war. Es ist furchtbar teuer, es gibt keinen. Und wenn man sich was ganz Spezielles in den Kopf gesetzt hat, geht das eigentlich gar nicht. Jetzt ist die Frage, ist das schlimm? Weil gerade so ein Thema wie ein Kilometerstand, den man nicht reißen will, ist ja eine der goldenen Größen im Gebrauchtwagenhandel und Gebrauchtwagenkauf. Aber ist das wirklich so? Um genau das zu klären, habe ich mir heute den Kollegen Andreas Jüngling ans Mikrofon geholt, der uns und vor allem euch auch erzählen kann und erklären kann, worauf es beim Gebrauchtwagenkauf wirklich ankommt und ob das mit hohen Kilometerständen und dem Finger weg wirklich einen Zusammenhang gibt. Deswegen, hallo Andreas, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Tag Luca, hi, freut mich.
Generell, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Thema Gebrauchtwagen und hohe Laufleistung ist ja irgendwie nicht so das, was die erste Wahl ist bei den meisten. Geringe Laufleistung ist eher das, was jeder sucht. Aber ist das wirklich sinnvoll oder braucht man nicht eigentlich genau das Gegenteil?
Also die Frage ist, wie kommen wir denn überhaupt zu diesem Standard, dass ich unbedingt einen Gebrauchten mit wenig Laufleistung haben möchte? Ist natürlich ganz klar, wir stellen uns vor, das sind die Autos, die die geringsten Probleme mit sich bringen. Aber wenn man das Ganze jetzt von einer anderen Warte betrachtet, nämlich mit der, ich sag mal, Notlage, in der wir uns aktuell befinden, dass gute Gebrauchte echt selten und teuer sind, dann müssen wir es so betrachten, dass der Kilometerstand eigentlich nur die naheliegendste Maßeinheit ist, um diesen Verschleiß irgendwie zu bemessen. Wenn man jetzt Agrarfahrzeuge oder Baumaschinen anguckt, die zählen manchmal auch, häufig aber auch nur die Betriebsstunden des Motors, um zu gucken, ja, was hat denn das Ding erlebt? Und wenn man das Ganze jetzt überbricht auf PKWs, dann ist die Frage, was genau bedeutet denn eigentlich Verschleiß? Wenn wir jetzt einen ganz jungen Kleinwagen haben, der vorher beim Pizzaservice gearbeitet hat und immer die Bordsteine rauf und runter gejagt wurde, dann ist der wahrscheinlich insgesamt ja kaputter, verschlissener, schlechter dran als ein klassisches Langstreckenauto, was immer von einem Berufspendler zum Beispiel auf der Autobahn bewegt wurde. Und neben dem Motor muss man ja auch bedenken, ein Fahrwerk, eine Bremse und ein Getriebe, das wird ja auch alles belastet. Nur zum Teil sind es dann halt auch Verschleißteile, die man in Kauf nimmt. Es ist komischerweise immer nur der Motor und dessen Laufzeit, der offenbar für viele Leute irgendwie fragil erscheint.
Okay, aber was heißt das jetzt? Also ist der Motor nicht auch irgendwann hinüber?
Ja, schon. Also wenn man es jetzt wirklich drauf anlegt, klar, gar keine Frage, aber ein Motor hält schon verdammt viel aus. Viel mehr als die meisten denken. Und da kann man sagen, dass eigentlich schon seit Jahrzehnten die Fertigungstoleranzen so akkurat sind, dass es kaum noch Autos gibt, die mit korrekter Pflege nicht zumindest ein paar hunderttausend Kilometer schaffen. Und wenn dann halt noch innerhalb der Serviceintervalle auch dann doch mal das Öl gewechselt wird, dann kann die Grundfesten eigentlich soweit nichts mehr erschüttern. Also jetzt sowas wie Zylinderwände, Kurbelwellenlager oder auch jetzt die wichtigsten Dichtringe zum Beispiel, die halt auch immer mal frisches Öl sehen möchten. Und wer das nicht glaubt, der kann zum Beispiel mal sich in einer amerikanischen Großstadt umgucken oder generell in den USA, da wird das viel religiöser umgesetzt. Viele Leute pfeifen da auf die Serviceintervalle, wie sie im Scheckheft stehen, weil sie sowieso viel häufiger zum Ölwechsel fahren, weil das da irgendwie ein kleines bisschen ja mehr in den Köpfen drin steckt, dass das halt nötig ist, um ein Autoleben zu verlängern. Und dann hast du da eben auch so ganz viele alte Brot- und Butter-Autos, die echt nicht mehr schön aussehen und ziemlich abgerockt sind, aber trotzdem halt noch jeden Tag zuverlässig durch die Gegend fahren. Ich denke halt einfach, wer bei der Wartung nicht spart, der kann sich mit großer Sicherheit über ein langes Autoleben freuen.
Okay, das heißt, eine der Grundingredients ist das Thema Ölwechsel. Aber wenn es jetzt alles so einfach ist, wie das gerade klingt, ein bisschen Öl wechseln oder vielmehr regelmäßig häufig Öl wechseln und dann ist alles dufte, warum fährt nicht jeder so einen Kilometerkönig, von denen wir früher gesehen haben, da wurden Plaketten von Herstellern verteilt, die man sich auf den Kühlergrill kleben konnte und alles.
Schönes Beispiel.
Warum ist das nicht so da?
Ja, wenn das mal alles so einfach wäre, dann hätte ich drei Sorgen weniger. Nee, also das ist halt nicht so pauschal machbar, weil es gehört natürlich auch ein kleines bisschen Köpfchen dazu. Kann man runterbrechen in zwei Hälften. Einmal eine gewisse Vorrecherche und dann eben der Check wirklich von dem Kandidaten auf dem Hof, den du kaufen willst oder eben nicht. Und dieses US-Beispiel, was ich gebracht habe, das beruht zum Beispiel ein kleines bisschen auch auf den Autos, um die es geht. Das bedeutet, wir fahren in Europa eigentlich kaum noch mit simplen Saugbenzinern durch die Gegend. Das ist leider immer seltener der Fall. Wir haben höhere Kompressionen, wir haben ganz viele Turbomotoren mittlerweile, wir haben sehr hohe spezifische Leistungen. Dadurch hast du dann Problemchen wie Verbrennungsrückstände oder Ruß im Brennraum und all solche Sachen. Das sind eben die Downsizing-Phänomene, weil wenn wir heute mit einem gebrauchten Golf 1.4er TSI mit, sagen wir mal 150 PS oder 1.5er in dem Fall, durch die Gegend fahren, das ist eine Leistung, die hat vor 20 Jahren einen 2-Liter Sechszylinder bei BMW als Saugmotor gehabt, ne? Also es wird immer weniger Hubraum und immer mehr Leistung. Und das ist halt eine relativ große Belastung auch für einen Motor. Und wenn das halten die dann aus. Allerdings, wenn man sich nicht vernünftig drum kümmert, die müssen ja irgendwo hin mit ihrem Dreck und ihrer Last. Ja, sage ich jetzt mal ganz blöd. Und das wird umso schlimmer, wenn jemand sich da nicht drum kümmert und wenn das Auto zum Beispiel auch nicht warm oder kalt gefahren wurde. Kaltfahren bedeutet zum Beispiel, wenn du wirklich mit ordentlich Gas irgendwo lange auf der Autobahn hinknüppelst und das Auto ist richtig schön heiß und dann denkst du, jetzt mache ich aber mal eine Stunde Pause, fährst rechts ran, stellst den Motor ab. Und dann hat der Turbolader zum Beispiel, wo echt ganz, ganz, ganz feine Ölpassagen drin sind, noch dieses knallheiße Öl und wird's nicht los, weil es nicht mehr umgewälzt wird. Und das ist eine hohe Belastung. Die Wartung an sich ist immer heikler. Ich habe eine E-Klasse mit ganz vielen Kilometern, Baujahr 2010 mit Dieselmotor. Und da muss zum Beispiel der Luftfilter, wenn du ihn tauschst, per Software angelernt werden. Klingt absurd.
Total.
Aber wenn ich das zum Beispiel nicht mache, dann ja kriegt das Motorsteuergerät das erstmal nicht so schnell mit. Und fährt dann eine ganze Zeit lang mit einem zu fetten Gemisch durch die Gegend. Das heißt, es spritzt mehr Kraftstoff ein, weil es denkt, es käme weniger Luft durch. Also setzt sich dann irgendwann wegen diesem fetten Gemisch mein Rußpartikelfilter zu. Da ist dann ein echter Rattenschwanz dran. Klar, das kann man nicht riechen, wenn man sich einen Gebrauchten auf dem Hof anguckt. Deswegen müssen wir da ganz klassisch zurückgreifen auf ein durchgestempeltes Scheckheft oder einen dicken Rechnungsordner. Das ist halt immer das Eintrittsticket zu einem guten Kauf, dass du eben wirklich siehst, das Auto kann was. Und ich meine, stell dir vor, du verkaufst was, du möchtest ja auch eigentlich den bestmöglichen Eindruck irgendwie machen und zeigen, hey, guck mal, Interessent hier, das ist alles ins Auto geflossen, kannst du kaufen. Und wenn das fehlt, dann kann man in der Regel auch drauf verzichten. Und dann, das ist so die andere Hälfte, die ich eben angesprochen hatte, diese Recherche, die beginnt damit, dass du heutzutage, wo Autos immer komplexer sind, halt nicht einfach aus dem Bauch raus was kaufen solltest. Ich habe schon ganz häufig von Leuten gehört, die halt, weil es einen guten Eindruck macht oder weil es der Nachbar empfohlen hat oder weil es ja sowieso so populär ist, halt sich einen älteren 1.4er VW TSI gekauft haben und dann, oh Wunder, die Steuerkettenmaläse bekommen haben, die viele vielleicht kennen. Das gilt jetzt auch nicht nur für VW, also es gibt mehrere BMW-Motoren beispielsweise, da ist es ganz ähnlich, die sind auch immer noch unterwegs, wenn sie nicht schon kaputt gegangen sind. Es gibt die Kolbenringprobleme von dem 2-Liter Audi-Motor. Du hast zum Beispiel solche Sachen wie die EcoBoosts von Ford, die einen ölgelagerten Zahnriemen haben. Und wenn du dann nicht genau perfekt die korrekte Motoröllegierung fährst, dann hast du irgendwann Zahnriemensalat und alles ist im Eimer. Also das sind dann tickende Zeitbomben, mit denen rechnet vielleicht nicht jeder. Aber die gute Nachricht ist natürlich, wenn du dich jetzt wirklich auf einen Typen konzentrierst, der dir gefällt und du sagst, ja, das könnte mein nächster Gebrauchtwagen werden, dann hast du es relativ schnell raus, wenn du einfach mal nach Problemen mit diesem Motor forschst im Internet oder einfach auf die ganz hervorragenden Gebrauchtkaufberatungen in Automotor und Sport zurückgreifst.
Genau, und da kommt es wie immer auf die Details an. Aber wenn man sich dann um die Details gekümmert hat, dann fährt man sorglos, so wie sorglos? Vermutlich nicht, oder?
Ein ganz klares Jein. Autofahren kostet immer Geld. Und wer sich jetzt ganz bewusst für einen Gebrauchten entscheidet, der vielleicht noch ein bisschen älter ist oder ein bisschen mehr gelaufen hat, der darf sich auch ab und zu mal vorrechnen, was andere Leute im Monat so für eine Neuwagenrate auf den Tisch legen oder was das für ein dicker Geldkoffer ist, wenn sie es sogar in einem Rutsch und bar bezahlen. Das macht es dann ein bisschen erträglicher. Und ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich ein Auto nimmt, was auch für lange Laufleistungen bekannt ist, so typische große deutsche Langstreckendiesel, wie man sie kennt, dann ist das schon eine feste Bank. Mit ein bisschen Pflege und Unterhalt, dann halten die Dinger auch echt ein Leben lang. Die Kehrseite des Ganzen sind eben die Wartungen. Wie gesagt, die müssen mit ein bisschen Köpfchen durchgeführt werden. Und auch die Wartungen beschützen dich natürlich nicht davor, dass, ja, sagen wir einmal im Jahr vielleicht, doch mal hier und da so ein Sensor kaputt geht. Ein Sensor kostet in der Regel irgendwas zwischen 30 und 100 Euro, wenn es so Temperatur- oder Druckfühler und solche Sachen sind. Kommt aber auch darauf an, wie gut man da rankommt und wie teuer dann da die Reparatur ist, ob du es vielleicht selber hinkriegen
kannst. Die Arbeitszeit,
genau, weil manchmal muss im Prinzip das halbe Auto auseinandergebaut werden, um den Pfennigartikel zu tauschen. Und davor ist man nicht gefeit. Das ist auch bei Autos mit gutem Ruf der Fall. Es lohnt sich aber unterm Strich schon. Persönliche Empfehlung, mach dir einen Dauerauftrag, wo du einfach ein paar Autospar-Euro im Monat zur Seite legst und dann geht das schon. Wenn du da auch keinen Bock drauf hast und echt einfach bloß ankommen willst und fahren, dann kauf dir einen Asiaten aus den späten 90ern, frühen 2000ern, mach da einen Ölwechsel und dann fährst du wirklich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ohne Sorgen.
Aber die meisten Leute wechseln jetzt doch ab und an mal ihr Auto, so alle paar Jahre, und sind jetzt auch nicht so richtig auf das ewigste Leben und den Millionen-Kilometer-Stempel im Scheckheft dann angewiesen. Was wäre denn deiner Meinung nach dann der beste Kompromiss für so Normalsterbliche, die jetzt nicht auf Biegen und Brechen dann auch das Auto ewig halten müssen, um den persönlichen Rekord zu knacken?
Ja, also ein Erfolgsrezept, wenn es das gäbe, wäre schön. Allerdings hätten wir dann auch nichts mehr zum Kaufberaten. Es kommt natürlich immer auf den einzelnen individuellen Kandidaten an. Ich sage es jetzt zum dritten Mal, die Wartung ist nach wie vor eine Grundvoraussetzung. Mhm. Das mit den chronischen Schwachstellen, die ich gesagt habe, das muss eben auch vorher klar sein. Aber dann kann ich schon doch ganz gute Tipps geben, wenn jetzt wirklich jemand auf der Suche ist nach irgendwas, was jetzt nicht der uralt Japaner ist, der halt ein Leben lang halten soll, sondern auch ein bisschen Spaß machen soll. Und das ist, dass man sich ein kleines bisschen mit seinen eigenen Standards auseinandersetzt. Was sind denn deine Ansprüche eigentlich? Das Herz kauft ja auch mit. Soll es jetzt was Sportlicheres sein? Möchtest du vielleicht eine luxuriösere Ausstattung haben? Oder zum Beispiel halt, sofern das im Gebrauch möglich ist, halt auch ein halbwegs modernes Infotainment. Das ist es auch, was viele Leute mittlerweile auch bei einem Auto reizt. Dann gibt's natürlich auch nach wie vor gewisse Markenfables oder auch Abneigungen. Ja, ich würde nie im Leben ein XYZ fahren. Und das schränkt schon mal die Auswahl ein. Und ab da ist es wichtig, dass du halt nicht mit Ach und Krach das allergünstigste Exemplar kaufst, was du irgendwie finden kannst und was diese Punkte erfüllt, sondern nach Möglichkeit das Beste. Was heißt das? Wenn jetzt zum Beispiel ein Auto tatsächlich weniger Vorbesitzer hat oder vielleicht viele Kilometer, aber einen ganz dicken Rechnungsordner, wo du alles genau sehen kannst und du weißt auch, der Motor ist im Prinzip problemlos, also im Sinne von keine chronischen Schwachstellen, dann kannst du natürlich auch kleine Einbußen in Kauf nehmen. Das Ding kann dann am berühmten Anus Mundi zum Verkauf stehen, dann musst du halt mal ein paar Stunden durch die Gegend fahren. Es darf für meinen persönlichen Geschmack auch mal eine doofe Farbe haben, die dir vielleicht einen kleinen Preisvorteil gibt. Oder es kann auch mal sein, dass das Auto vielleicht einen kleineren Unfallschaden hatte. Also kleinen. Ja, ich rate jetzt nicht, um Gottes Willen, den Leuten dazu, jetzt irgendeine Unfallmöhre zu kaufen, die wirklich krumm daherkommt. Aber nee, wenn jetzt ein kleiner Auffahrunfall da war und du brauchtest eine neue Stoßstange und eine Motorhaube, ja, dann macht es den Rest vom Auto nicht schlecht. Und der Lackierer um die Ecke muss jetzt auch nicht zwingend schlechter dran sein, eine Stoßstange zu montieren, als dass es im Werk der Fall war. Und dann, letzter Tipp kann man sagen, leg nochmal ein paar Euro auf deine persönliche Schmerzgrenze drauf. Dann hast du in den Autosuchmaschinen eben auch noch Kandidaten, die vielleicht ein Tick teurer sind. Aber so ähnlich wie die größere Distanz zum Objekt der Begierde, das ist relativ schnell vergessen, dieser Schmerz. Ja, ich musste jetzt mal ein paar Euro mehr bezahlen oder ich musste ein bisschen weiter wegfahren. Mhm.
Wenn du jetzt gerade auch sagtest, mit persönlichen Präferenzen, was ist denn in deinen Augen das Verzichtbarste oder vielleicht auch aus gerade Langlebigkeitsgesichtspunkten das verzichtbarste Zubehör oder Feature oder Sonderausstattungsteil in so einem Gebrauchtwagen? Also wenn ich mir so einen Meilenkönig, so einen Kilometerkönig zulegen will, sollte dann vielleicht kein Schiebedach haben oder elektrische Heckklappen, oder gibt es da solche Faustregeln, wo man sagt, das ist ein cooles Feature, aber nur neu?
Es gibt tatsächlich Autos, da ist das der Fall und da gehen dann auch die Haltbarkeiten ganz stark auseinander. Es lässt sich nicht so ganz genau festlegen. Ein ganz gutes Beispiel sind, glaube ich, Autos, die wirklich für ihre Komplexität bekannt sind. Ja, früher hat man gesagt, wenn du dir einen alten Jaguar kaufst, dann musst du echt leidensfähig sein. Heute sind es vielleicht Autos wie, ich sag jetzt mal, ein VW Touareg oder ein Phaeton. Wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt Bock auf so eine richtig fette Kiste, die einen dicken Anhänger zieht, die viel Leistung hat, die super zum Verreisen ist auf der Autobahn, pipapo, dann kann es sein, dass du grundsätzlich wahnsinnig solide und langlebige Autos hast, die aber je nach Ausstattung dir echt das Leben zur Hölle machen. So Kleinkram wie eine Leuchtweitenregulierung von irgendwelchen frühen Adaptivscheinwerfern oder Keyless Go was spinnt, weil irgendwelche Mikroschalter versagen. Also das ist dann wirklich zum Haare raufen. Und da ist es halt echt so, was nicht dran ist, kann auch nicht kaputt gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, ich habe tatsächlich kein chronisches Beispiel, was man vermeiden sollte. Mhm. Aber ich habe das Gegenbeispiel. Wenn sich jetzt viele Leute zum Beispiel einen Mercedes suchen oder einen BMW, dann soll es ja auch ein bisschen was sein. Ne? Der soll ein bisschen Dampf haben, der soll Ledersitze haben, ne, und so weiter, wie man sich das vorstellt. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, halt auch eine Basisausstattung zu nehmen. Kleine Motoren, die geringe Belastungen haben, vielleicht sogar, um Gottes Willen, sowas wie ein Schaltgetriebe.
Oh mein Gott.
Das ist, unerhört, ich weiß. Sowas hält lange, sowas fährt auch frappierend gut und man bricht sich keinen Zacken aus der Krone. Das kann oft der bessere Kauf sein.
Und jetzt die Frage aller Fragen. Wir wissen jetzt, was wir suchen, aber wo suche ich? Wie finde ich denn dann meinen Kilometerkönig?
Tja, du kannst auch da das wieder runterbrechen im Prinzip in zwei Herangehensweisen. Entweder du machst dich halt wirklich mit der Lupe und der Sherlock Holmes Mütze auf dem Weg zum Computer und suchst ganz minutiös jedes einzelne Angebot, gehst alle potenziellen Schwachstellen durch. Wie viel kostet ein Zentralverriegelungsstellmotor für einen 2006er Corsa? Nee, nicht ganz so krass, aber dass du wirklich ins Detail gehst. Das kannst du auch mit einem Kumpel machen, der sich vielleicht auch gut auskennt. Dann hast du den Vorteil, du kannst eigentlich jeden Gebrauchtwagen, über den du stolperst, irgendwie zumindest in Betracht ziehen. Das kann ein privat verkauftes Auto sein und du kannst auch dann mit einem etwas besseren Gefühl zu so einem nicht ganz so seriösen Fähnchenhändler gehen, der dann vielleicht doch das verlockendere Preisangebot hat. Und die zweite Herangehensweise, die vielleicht viele auch ein bisschen mehr Sicherheit bietet, speziell wenn einem das Thema doch ein bisschen zu brenzlig ist, ist ja auch viel Geld involviert meistens, das sind spezialisierte Gebrauchtwagenhändler. Und was bedeutet das? Da gibt es zum einen diese Markenspezies, die vielleicht der ein oder andere kennt. Das sind ganz häufig Werkstattmeister, die bei irgendeinem großen, meistens deutschen Autohersteller eben in einer Vertragswerkstatt gearbeitet haben, die wirklich Expertenwissen und Erfahrung haben und dann erstklassige Ware haben. Und die findet man auch, wenn man da ein bisschen sich Mühe gibt. Du kannst zum Beispiel einfach mal suchen, BMW-Spezialist Stuttgart im Internet. Oder weiß ich nicht, Opel-Fachmann Hamburg. Völlig egal. Also eine Mischung aus der Marke und einer Großstadt, die irgendwie in deiner Nähe ist. Und dann
eine Region halt, wo ich hin will.
Ja, Region ist halt immer tricky. Deswegen sage ich Großstadt, weil die gibt's dann doch überall in Deutschland. Und dann hat man es ein bisschen einfacher, weil so ganz an jeder Ecke gibt's die nicht. Aber es ist eine super Empfehlung, weil mit denen kannst du reden. Da brauchst du auch nicht groß spekulieren, ob der Preis gerechtfertigt ist. Da musst du streng genommen noch nicht mal schrecklich viel handeln, weil du da eben auch jemanden hast, der dir ganz genau sagen kann, was war damit. Oftmals haben die dann eben auch Autos, die schon lange in der eigenen Wartung waren von dieser Werkstatt. Das ist also ein super Tipp. Den kann ich wirklich auch gerade Leuten an die Hand geben, die sich ein bisschen unsicher fühlen beim Gebrauchtwagenkauf. Und dann, last but not least, man soll es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich auch heute noch vertrauenswürdige, markenoffene Gebrauchtwagenhändler. Teilweise floriert bei denen,
oder?
Ja, es gibt sie. Ich sag mal, vielleicht ein bisschen weniger als ein Viertel.
Mhm.
Oder sagen wir mal so 20% von denen sind wirklich
die Zahl,
so.
Die Zahl schon vertrauenswürdig Gebrauchtwagenhändler und die Möglichkeit shrinkt.
Stell dir einfach
rein.
Vor, würde ich meine Mutter da hinschicken? Fragezeichen.
Okay, gut.
Und dann kommst du ruckzuck zu diesen, knapp 20%. Aber nein, Spaß beiseite. Es gibt sie tatsächlich. Die arbeiten schlicht und ergreifend so, dass sie eben ganz bewusst auf die Autos gehen, wo sie wissen, da stimmt die Historie. Die kaufen nicht einfach alles in einem großen Paket und verklopfen es dann irgendwie an den nächstarmen Dödel, der was sucht und vielleicht keine Ahnung hat, sondern sie machen es halt ganz, ganz bewusst. Und die haben Händlerkontakte, die wissen, dass das Autohändler auch zu einem gewissen Zeitpunkt Autos abstoßen, wenn deren Kunde einen neuen Wagen kaufen möchte. Und so kommen dann ganz gute Deals zustande. Und da kann man dann zum Beispiel auch später noch ganz gut zum Service hingehen und auch längerfristig da Kunde bleiben. Und du siehst es dann eben auch an den auffallend großen Mengen an positiven Internetbewertungen. Und diese 5 Sterne, die dann oftmals kriegen, 4 bis 5, sage ich jetzt einfach mal, das verdienen die auch. Und umgekehrt nützt ihnen eben auch diese Transparenz. Also wenn du jetzt da wirklich eine gute Erfahrung hast, dann gib da auch mal eine Bewertung ab, weil du siehst, ja, beinahe eine Zäsur olympischen Ausmaßes, um das Ganze jetzt ein bisschen aufzublasen, gegenüber diesen echt zwielichtigen Autohändlern, die, glaube ich, so jeder aus den landläufigen Industriegebieten kennt. Die haben dann 2, 3 Sterne auf Google und da steht dann, der Verkäufer war total unfreundlich und wollte uns eine Gurke andrehen oder das Auto war eine Katastrophe. Und im Vergleich an den Bewertungen kannst du dann schon auch die guten erkennen. Und das ist ein wichtiger Vorteil.
Das heißt, die Internetbewertung da kann man zumindest oft vertrauen. Darauf würdest du dich einlassen.
Zumindest der Menge an Bewertungen, ja.
Mhm. Und was ist mit den Vertragshändlern? Also ich meine, das sind ja die, bei denen man immer die haben ja ganz viele Programme, da gibt es junge Sterne und sonstige Autos oder Gebrauchtsysteme von den Autoherstellern und deren direkten Vertriebskanälen. Was ist damit?
Ja, hervorragende Frage. Es kommt immer darauf an, was man möchte. häufig unterscheidet sich halt einfach die Kaufkraft der Kunden, die zum Vertragshändler gehen, gegenüber zu denen, die dann doch ein bisschen tiefer ins Regal greifen, weil du findest de facto beim Vertragshändler zu 90% nur Autos, die maximal 3 Jahre alt sind oder eben Jahreswagen. Das sind Autos, die sind in ihrem Nutzwert und auch meistens in ihrer Aktualität im Hinblick auf Abgasnormen oder Infotainment-Generationen, die stehen eigentlich Neuwagen in nichts nach. Die haben halt einfach eine Handvoll Kilometer mehr gelaufen und dann kann eben der Vertragshändler in eine Liste gucken und sieht dann, aha, okay, der Wagen XY mit so und so vielen Kilometern, der kostet jetzt so viel und dann steht er da und dann kann der auch seine Garantien geben und du kannst dir überlegen, ob dieser Preisabschlag es dir wert ist als Kunde oder ob du vielleicht doch einen neuen nimmst. Das ist aktuell manchmal auch gar nicht so doof, aber das können wir beim nächsten Mal besprechen. Und du musst einfach wissen, das sind Autos, die sind sehr jung und die sind im Verhältnis auch teuer. Und wie ist dann der Weg, den so ein Auto geht, wenn's doch mal älter ist oder mehr jetzt als 80.000, 90.000 gelaufen hat beim Vertragshändler, dann gehen die Autos in der Regel so im Paket an Aufkäufer. Und das sind dann die, die eben die Autos bundesweit weiterverkaufen an freie Händler und da eben nicht immer an die seriösen. Und da hast du Autos dabei, vom durchgeschrubbten Leasing-Auto bis zu Omas Liebling, der nur vom Arzt bis zum Supermarkt und zurück nach Hause bewegt wurde. Die Autos gilt es dann zu finden. Und da sind wir wieder bei der eingangs erwähnten Recherche. Wenn ich einen Gebrauchten checke, und das mache ich oft, dann muss er mir eine plausible Geschichte erzählen. Und das ist nach wie vor mein bester Ratschlag, den ich da geben kann.
Andreas, ich finde, es war nicht nur einer. Und ich glaube, das war auch nicht der beste, sondern es war einer von vielen sehr, sehr, sehr guten. Mega spannend, mega interessant. Ich glaube, euch da draußen hilft das. Oder ich hoffe zumindest, es hat euch geholfen, falls ihr jetzt ein Auto sucht, einen Gebrauchten. Und euch jetzt dadurch auch befähigt fühlt, zu einem zu greifen, der nicht mehr ganz taufrisch ist, der vielleicht ein paar Kilometer runter hat. Falls ihr Fragen habt zu dem Thema oder auch uns andere Themen vorschlagen möchtet, schreibt uns gern einfach eine Mail an podcast-ams@motorpresse.de. Kommt bei mir an, ich leite es weiter, wenn ich eine Frage direkt von Andreas habe natürlich und dann kriegt ihr auf jeden Fall auch eine Antwort. In 2 Wochen hört ihr uns wieder. Ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.